DT64, das heißt erstmal DDR. Genau da hat sich der Sender durchaus eine Beliebtheit erfreut. Hier gab es hin und wieder auch mal subkulturelles westliche Musik. War da auch zu hören. Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, die muss ich jetzt nicht erzählen, was das eigentlich bedeutet. Und die vielleicht auch ein bisschen subkulturbegeistert waren, die wissen natürlich, was DT64 war. Für die Jüngeren unter euch und ihnen eine kleine, grundlegende Einführung.
Wagen wir den Rücksturz in die Vergangenheit.
0 Uhr.
Sozialismus.
Ich wusste nicht, dass wir so heiße Passagiere haben. Achtung, da kommen noch zwei.
Es wird niemandem schlechter gehen.
Niemand hat die Absicht.
Wenn wir erst mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, sind wir das Problem.
Am 16. November 1991 befanden sich in Dresden 10.000 Menschen auf der Straße, um was? Ja, um für den Erhalt von Radio DT64, dem Jugendradio DT64, zu demonstrieren. Aus der Frequenztaufe gehoben 1964 anlässlich des Deutschlandtreffens der Jugend, veranstaltet von der FDJ und der DDR.
Und nun eine Durchsage in eigener Sache.
Hallo du, der mir jetzt zuhört. Konzentriere dich auf meine Stimme. Du verspürst den unwiderstehlichen Drang, all deinen Freunden zu erzählen, dass
DT64
der absolute Knaller ist. Die Freude schlechthin.
One, two, three, four.
Und anlässlich des Treffens 64 wurde ein Radioprogramm ausgestrahlt, größtenteils live, mit moderner Musik, über die sich dann auch Erich Honecker beschwerte, Zitat, über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. In den Sendungen des Jugendsenders wurden in nicht vertretbarer Weise die Fragen der allseitigen Bildung und des Wissens junger Menschen außer Acht gelassen. Zitat Ende, Erich Honecker.
Willkommen daheim.
Der Sender hat viel beigetragen zur musikalischen Entwicklung. So gab es Techno-Sendungen von Marusha, aber auch die Mayday lässt sich zurückführen auf DT64 und alles, was damals passierte, als der Sender verschwinden sollte. Verschwunden ist er trotzdem. Sputnik wurde draus oder auch RBB, Jugendradio, ORB damals noch.
Und ich sage euch jetzt, was ihr eingeschaltet habt. Hallo und DT64 auf Ultrakurzwelle.
Zuletzt sendete DT64 dann auf der Mittelwelle, aber auch da war die Zukunft nicht gesichert und der Sender verschwand 92 gänzlich.
Der Weltraum. Unendliche Weite.
DT64, Jugendradio.
Dies sind die Abenteuer einer Reise durch Raum und Zeit.
10, 11, 12.
Oh, eine Reise durch Raum und Zeit. Wollen wir auch in diesem Morgenmagazin vornehmen und wir setzen uns hier ganz konkret mit der Geschichte des Senders DT64 auseinander. Eine, die seit den 80er Jahren in der Musikredaktion von DT64 tätig war, war Marion Prasch und ich habe vor einiger Zeit mal mit ihr über ihre Erfahrung bei DT64 sprechen können.
Pfingsten in Berlin. Deutschlandtreffen der Jugend in der Hauptstadt der DDR. Sonderstudio Deutschlandtreffen.
Mai 1964.
Zum dritten Mal rüstet sich Berlin zum Empfang der deutschen Jugend.
Sonderzüge rattern über die Schienenstränge.
Omnibusse und Lastkraftwagen rollen über die Autobahn.
MZ und Java knattern Berlin entgegen.
Und auch Fahrrad und Boot befördern junge Pfingstgäste.
Hey, 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 heute ist was los an der Spree.
Wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang. Und zwar tue ich das über die Ätherwellen eures Senders. DT64.
Ja, so klang das 1964 im Zuge des sogenannten Deutschlandtreffens von der FDJ Pfingsten 1964 in Berlin ausgerichtet, gab es Radio, gab es DT64, daher auch der Name. Das war so ein knapp 100-stündiges Sonderprogramm und das Programm kam nicht so schlecht an. Deswegen wurde das fortgeführt als Sendung in Berlin und wurde in den 80er Jahren dann tatsächlich zu einem Sender. Und um genau diesen Sender soll es gehen, vor allem um den Sender in den 80er Jahren. Wir haben im Studio hier Marion Prasch zu Gast. Marion Prasch war anfangs Musikredakteurin bei DT64 und dann auch Moderatorin. Ist heute noch als Radiomoderatorin bekannt, vor allem in Berlin, aber auch als Schriftstellerin. Was war denn deine erste Erinnerung an DT64? Wann hast du zum ersten Mal davon registriert, dass es diesen Sender oder vielleicht auch diese Sendung gab?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass ich das dann irgendwann regelmäßig gehört habe, vor allem nachmittags. Da gab es so eine tolle Mitschnittsendung, die wahrscheinlich so das bevorzugte Programm überhaupt für die Hörer dieses Senders war. Weil es eben eine Mitschnittsendung war und weil man dort immer eine halbe Stunde eine ganze Plattenseite gehört hat. Uns hat natürlich mehr die zweite halbe Stunde interessiert, wo die Westplatten gespielt wurden. Und also ich kann mich erinnern, dass ich da auch rege mit meinem kleinen Kassettenrekorder Platten mitgeschnitten habe. Ich weiß nicht mehr genau, da war ich so 13, 14 oder so. Da habe ich dann angefangen, das zu hören.
Das war dann in den 70er Jahren, also das war noch weit bevor du angefangen hast, dort auch mitzuarbeiten. Wie kam es denn dazu?
Na, das war purer Zufall. Also ich habe in den 80er Jahren Musik gemacht, in einer Band gespielt und es gab so diese berühmten Werkstatttreffen der Tanz- und Unterhaltungsmusik, hieß das. Und da spielte die Band im Musikantenclub und wir hatten so einen kleinen Insider-Ruhm. Und dann lud uns DT64 zum Interview ein und die Jungs haben mich irgendwie vorgeschickt und haben gesagt, mach du mal, du bist die Einzige von uns, die vollständige Sätze sagen kann und mach das mal. Und da sagte mir dann der Moderator, das war Lutz Bertram damals, nach der Sendung, die suchten Leute. Also die brauchten Leute, weil sie das Programm erweitern wollten und wenn ich Lust hätte, soll ich mich doch bewerben. Und habe ich eine Weile drüber nachgedacht, okay, meine Arbeit beim Verlag, das hat mich ein bisschen gelangweilt. Und dann habe ich mich da beworben und die haben irgendwie alles genommen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und ich gehörte dazu, also habe ich mich als Musikredakteurin beworben und so fing ich da an 1987.
Ja, ich kann mich erinnern an den Satz in dem Buch, wo es vor allem um deine Familiengeschichte auch geht, der so ähnlich war. Die haben jeden genommen.
Ja.
Was hieß das, die haben jeden genommen? Also was hast du dann konkret gemacht?
Also das war immer ganz lustig, weil die Eignung wurde mit, so ich mich erinnere, an zwei Fragen festgemacht. Die erste Frage war, was ist der Unterschied zwischen Dur und Moll? Und wie heißen die Mitglieder von den Beatles und den Stones? Das war so ungefähr die Eignungsprüfung. Und dann, damit hat man Repertoirekenntnis bewiesen. Und das war das, was man brauchte, weil unser Job darin bestand, die Tagessendung mit Musik zu bestücken. Also das war ja damals alles noch analog. Man ist ins Archiv gerannt, hat die Karteikarten rausgesucht der verschiedenen Musiken. Und damit ist man dann ins Tonarchiv und hat die Koffer gepackt. Also wir waren Kofferträger, nannte sich das auch. Und saßen dann auf dem Sender und haben dem Techniker dann immer die Musikbänder gereicht.
Wie viel eigene Entscheidung war da möglich?
Eigentlich viel. Also es gab ja irgendwie so eine Quote, die festgeschrieben war, an die sich dann aber immer weniger dran gehalten wurde. Also die hieß 60% Musik aus dem SW, also sozialistischen Wirtschaftsgebiet, 40% NSW. Daran hat sich bald schon niemand mehr gehalten. Also, weil wir wussten natürlich, und das wussten die Chefs auch, dass die jungen Leute andere Musik hören wollten als nur irgendwelche ungarischen, polnischen und DDR-Bands, ja. Und insofern hatten wir schon Spielraum. Also das war schon relativ breit gefächert im Rahmen dessen, was im Archiv tatsächlich vorhanden war.
Was war denn so vorhanden?
Eigentlich viel. Also weil es war schon interessant, wie die Musik die Wege in den DDR-Rundfunk gefunden hat. Ja, also es waren ja teilweise, also ich kann mich erinnern, dass ich wirklich Lizenzen, also es gab natürlich die Lizenzen, die gekauft wurden, also die auch auf Amiga erschienen, das war klar, das war legal. Und dann gab es aber hatte der Rundfunk ein Budget von Valuta, für das dann eben auch Westplatten gekauft wurden. Die dann so einfach zu archivieren und zu spielen, das war so ein ungeschriebenes Gesetz. Also das war eigentlich nicht legal, aber es wurde gemacht. Und dann gab es natürlich die Kanäle, die privaten Kanäle, also wo dann jeder so das mitgebracht und eingebracht hat, was er selbst zu Hause hatte an Westplatten.
Mhm. Das war dann Mitte der 80er Jahre. Nun war das natürlich eingebettet, auch der Versuch, DT64 zu installieren als ein ganzer Sender. Bei 1199 ist das vermutlich ganz ähnlich, der DDR-Regierung vielleicht so ein bisschen mitzuhalten und auch mal sowas zu spielen. Also eine Form von Liberalisierung. Wie habt ihr das im Sender wahrgenommen?
Ich kann ja immer nur für mich sprechen, ne? Also Musikredaktion war so ein bisschen auf einer Insel. Wir hatten jetzt mit den täglichen politischen Auseinandersetzungen nicht so viel zu tun, mit dem politischen Tagesgeschäft, sondern wir haben uns auf unserer Musikinsel bewegt, relativ frei. Also da hat man uns wirklich eine lange Leine gelassen. Und wir haben aber schon gemerkt, dass bei DT64, bei diesem Sender sehr viel mehr möglich war als bei anderen DDR-Sendern. Also einfach, weil die Leute verstanden haben, dass man Jugend nicht vor den Kopf schlagen darf. Dass man wirklich da, also wir hatten eine relativ lange Leine. Also es gab bei uns Sendungen oder auch Themen, die besprochen wurden, die woanders gar nicht, also Homosexualität kann ich mich erinnern. Also es gab eine Sendung, die hieß Mensch, du. Homosexualität war in der DDR nicht verboten oder so, gar nicht. Aber es wurde nicht drüber gesprochen. Und es gab eine Sendung, da wurde ganz offen über Sexualität, eben auch über Homosexualität gesprochen, weil das ein Thema war, was junge Leute interessiert hat. Und das war im Unterschied zu, das Fernsehen war da noch viel mehr hinterher, aber auch die anderen Rundfunksender waren wesentlich enger in dem, was sie machen durften, konnten.
Das hieß für diejenigen, die zum Beispiel, wie ich da jetzt nicht, das ganze Leben mit involviert waren, 5 Sender gab es Mitte der 80er Jahre in der DDR, DDR1 zum Beispiel. Und das hatte natürlich viel zu tun mit politisch indoktrinieren und so weiter, was natürlich auf der anderen Seite auch existierte. Aber dennoch hat es heute in der Berichterstattung darüber natürlich immer so ein Abkanzeln. Und na, das waren doch sowieso alles politisch indoktrinierte Sender. Wie hast du das wahrgenommen? Gab es da Freiheiten oder war das vielleicht eher so, na gut, ich mache die Musikredaktion in der Zeit und das ist vielleicht das, was auch die jungen Leute eher hören wollen und dieses politisch Indoktrinierte?
Das gab es auch. Also DT64 war ein linientreues Programm mit etwas mehr Spielraum, aber wir waren natürlich komplett auf Linie und immer unter Beobachtung. Das war klar, es ist ja später auch, also es gab auch Staatssicherheit innerhalb des Apparats, ja, unserer kleinen Anstalt und so, das gab es auch, wie sich später herausstellte und so. Also wir haben funktioniert in den uns möglichen Grenzen, ja. Also es gab wenig Mut, es gab wenig Rebellion, es gab ein paar Beispiele, aber die wurden dann auch schnell wieder zum Schweigen gebracht. Wir waren schon brav, wir waren schon sehr, sehr brav. Wir sind allerdings schneller, eben einfach auch was am Medium lag, weil es ein schnelles Medium ist, das Radio, schneller rebellisch geworden als andere Medien, weil es direkter funktionierte, ja. Man keine Dienstwege, keine Chefredakteure permanent im Wege hatte.
Es gibt auch Literatur, es gibt Bücher, gute Bücher und auch mal nicht so gute Bücher, es gibt Dokumentation, Fernsehdokumentation. Da spielt dann natürlich vieles eine Rolle, was 88, 89, langsam beginnt 89 sich natürlich dann dann kulminiert. Und du hast schon Aktionen oder Momente angesprochen. Eins der bekanntesten ist zum Beispiel eine Moderation, wo gesagt wird, der Sputnik ist, ich glaube, abgestürzt heute. Also das bezog sich dann auf das Verbot der Zeitschrift Sputnik. Was gab es da noch mehr solche Momente, die du hervorheben würdest?
Ja, also das war ja, glaube ich, schon 86, glaube ich, dieses Sputnik-Verbot. Das war also relativ früh, wo die Moderatorin Silke Hassemann damals tatsächlich Moderationsverbot bekommen hat. Ein anderes Beispiel, das war dann schon wesentlich später, das war im Sommer 1987, wo ein Nachrichtensprecher diese Nachrichten vom Tiananmenplatz verlesen sollte, eben auch in diesem Duktus, ja, dass da die Konterrevolution am Wüten sei und dass das richtig ist, was die chinesische Regierung und unsere chinesischen Genossen da machen. Und er hat gesagt, er kann diese Nachrichten nicht verlesen, er weigert sich. Also das war ein weiteres Beispiel. Das war im Sommer 89, wo noch nichts klar war, also wo noch nicht irgendwie eine Ahnung oder eine Bewegung in Richtung oder Hoffnung bestand, dass sich irgendetwas ändern würde. Das war wirklich eine heiße und auch gefährliche Zeit, so etwas zu tun.
Soweit Marion Brasch, die in den 80ern, frühen 90ern in der Musikredaktion von DT64 aktiv gewesen ist. Genau um diesen Sender, um diesen DDR-Jugendsender geht es hier gerade. Im Gegensatz zum Rest der staatlichen Radiosender war es das vielleicht coolste Medium der DDR. Aber am 7. September 1990, da war dann auf einmal der RIAS zu hören. Und zwar auf den Frequenzen von DT64. Massive Proteste gab es dann, schon ein paar Stunden später. Wir hören mal einen Auszug aus einer älteren Korax-Sendung, die sich genau mit dieser Abschaltung von DT64 beschäftigt.
Das ist ein Test. Wir proben den Ernstfall. In der Nacht vom 31. Dezember 1991 zum 1. Januar 1992 wurde gemäß Artikel 36 des Einigungsvertrages der Sender DT64 abgeschaltet. Einem Teil der Belegschaft ist es gelungen, die bekannten Frequenzen weiterhin zu besetzen.
Es ist 6.15 Uhr, die Nachrichten. Berlin, ehemaliger Staatsrundfunk, aufgelöst. Der Sender DT64 ist gemäß Artikel 36 des Einigungsvertrages am heutigen Neujahrsmorgen abgeschaltet worden. Da sich im Herbst 91 die Ländergremien nicht auf einen Erhalt des Jugendsenders einigen konnten, wurde die gesetzliche Regelung des Einigungsvertrages heute Morgen vollstreckt. Die Frequenzen wurden um 6 Uhr abgeschaltet und stehen nun Privatanbietern in den neuen Ländern zur Verfügung. Teile der Belegschaft starteten am Morgen trotz Frost und Schneetreiben den Versuch, mit Hilfe einer technischen Neuentwicklung die bekannten Frequenzen weiterhin zu besetzen. Wie inzwischen aus Regierungskreisen verlautete, wird die ungesetzliche Fortsetzung des Programms nicht geduldet. In den neuen Bundesländern sind Peilwagen unterwegs, um dem Privatsender auf die Spur zu kommen.
Ja, das war eine Aufnahme aus den Zeiten des Endes des ostdeutschen Jugendsenders DT64, dem Symbol schlechthin für unabhängigen, für kritischen Journalismus, aber auch alternative Musikangebote, all das zumindest in den Zeiten der politischen Wende in Ostdeutschland. Ja, und für den Erhalt von DT64 wurde ja bis zuletzt gekämpft und das vor allem ja auch auf sehr kreative Weise. Selbst David Bowie kommentierte das damals so: Ich bin befremdet über die bevorstehende Abschaltung dieser einzigartigen deutschen Radiostation. Ja, damals Anfang der 90er Jahre wurde ja über 500.000 Unterschriften für den Erhalt des Senders gesammelt. Tausende demonstrierten damals, vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland gab es Unterstützerkreise. Es gab sogar Hungerstreiks, aber all das nützte letztendlich nichts, denn das Ende von DT64 war dann ein langsames Sterben und ein monatelanger medienpolitischer Streit, nicht nur dann zwischen den Medienverantwortlichen, sondern auch zwischen den Hörern und den Machern des Programms. Und heute sieht alles wesentlich anders aus, was zumindest den Jugendfunk des öffentlich-rechtlichen Hörfunks anbetrifft. Aus DT64 wurde ja MDR Sputnik, aus MDR Live wurde dann irgendwann MDR Jump. In Berlin und Brandenburg wurde aus Rockradio B irgendwann Radio Fritz und es entstand auch der Sender Radio 1. Und im Norden, im Sendegebiet des NDR, gibt es noch den Jugendsender Enjoy.
Ja, so viel zur Abschaltung von DT64 im Jahr 1990, eine Aufnahme aus einer etwas älteren Sendung von Korax. Der Schock über diese Abschaltung, der hat auch dazu geführt, dass sich in einigen Städten der ehemaligen DDR Initiativen gegründet haben, die für eine Rettung von DT64 aktiv wurden. Einer, der damals ebenfalls Teil einer solchen Initiative gewesen ist, ist nun am Telefon. Ich begrüße Heiko Hilke. Du warst sogar bundesweiter Koordinator der DT64-Freundeskreise, wenn ich richtig informiert bin. Wie wird man das eigentlich?
Na, das war damals keine Wahl, sondern es war ein längerer Prozess. Als im September 1990 DT64 abgeschaltet wurde, gab es ja die ersten Demonstrationen. Ich war dabei, als in Dresden vor dem Kulturpalast über 2000 Leute standen und dann auch über Nacht blieben, die Straße blockierten, allerdings die Straßenbahn durchfahren ließen, die Autos durften nicht weiterfahren. Und da gab es dann, als am nächsten Tag abends um 20 Uhr verkündet wurde, dass DT64 wieder auf die alten Frequenzen aufgeschaltet wird, den Vorschlag von Achim Weber, der dann sagte, wir müssen zur Erhaltung von DT64 einen Verein gründen. Wir sollten dort einen Freundeskreisverein gründen. Dann dauerte es noch ein paar Monate, bis es dann Wirklichkeit wurde. In Chemnitz trafen sich um Pfingsten rum Ronald Kilper mit ein paar Freunden und sagten, jetzt gründen wir einen Freundeskreis, gehen den auch beim Amtsgericht eintragen und versuchen uns für die Erhaltung von DT64 einzusetzen. Und von Chemnitz ausgehend gab es dann verschiedenste Initiativen, so in Dresden eine Anhörung, damals im Hygienemuseum mit über 150 Leuten, von der auch DT64 live berichtete und im Nachgang dann die Gründung auch des Dresdner DT64-Freundeskreises. Es gründeten sich immer mehr Freundeskreise und die Dresdner machten sich dann unter anderem auf den Weg, auf die Suche, wie kann man DT64 erhalten, gingen zum damals frisch gegründeten MDR, der noch nicht sendete, aber schon einen Intendanten hatte, Udo Reiter. Und die Leute vom MDR sagten, wir können nichts tun, geht doch bitte zur Landesmedienanstalt, die gerade gegründet wird. Wir gingen zu den Vertretern der Landesmedienanstalt, die sagte, wir können nichts tun, geht doch bitte zur Staatsregierung. Die Staatsregierung sagte, wir können nichts tun, geht doch bitte zum MDR. Und als wir einmal diesen Kreis durch hatten, sagte ich und beschloss ich für mich, ich muss mal die Gesetze lesen, ich muss mal Bundesverfassungsgerichtsurteile lesen und vor allen Dingen müssen wir es schaffen, über Dresden hinaus gemeinsam aktiv zu werden und die Leute, die verschiedenen Initiativen miteinander zu verbinden, sodass nicht jeder in seinem Bundesland diesen Weg noch einmal extra macht. Und so kam es dazu, dass es zu einer Verbindung zwischen einzelnen Freundeskreisen gab, die damals im Wesentlichen per Telefon, Handys gab es ja noch nicht, oder per Fax miteinander kommunizierten. Und aus den verschiedenen Freundeskreisen heraus wurden dann Leute mit benannt, die die Zeit hatten oder den Willen hatten, sich miteinander abzustimmen. Und einer der Vertreter des Dresdner Freundeskreises, da gab es 3, 4, die für diese bundesweite Arbeit mit zuständig waren, war ich. Und da ich mich dann eben um Gesetze, um Verfassungsgerichtsurteile und solche Sachen mitgekümmert habe, wurde ich dann für diesen Bereich mit in diesem bundesweiten Netzwerk aktiv. Aber das war sozusagen Engagement aus Selbstinteresse heraus. Es war keine Abstimmung, keine Berufung, sondern jeder konnte in seinem Bereich, was ihn dort interessiert hat, mit aktiv werden und mit anderen gemeinsam bundesweit dann auch agieren.
Damit hast du auch schon ganz gut eingeführt in das Wirken dieses DT64-Freundeskreises. Diese Erfahrung hast du jetzt auch in einem Buch zusammengefasst. Der Titel ist Jugendradio DT64 und die DT64-Freundeskreise. Du nennst es im Untertitel dann auch die Jugendbewegung zum Erhalt des DDR-Jugendradios. Diesen nimmst du in den Blick. Das Buch ist allerdings schon 1995 geschrieben wurde und jetzt erst, also 25 Jahre später, veröffentlicht. Wie kam es zu diesen 25 Jahren Unterschied? Warum hat es so lange gedauert?
Na, weil ich über den gesamten Zeitraum keinen gefunden habe, der bereit war, diese Zusammenfassung zu veröffentlichen. Also ich habe es ja 1995 geschrieben. Im Wesentlichen war das ein persönlicher Rückblick, weil ich für mich verstehen wollte, was ist damals in den DT64-Freundeskreisen passiert? Wieso sind da so viele junge, aber auch ältere Leute zusammengekommen? Warum haben die sich für DT64 eingesetzt? Wieso wurde DT64 kurzzeitig dann beim MDR weitergeführt und dann langfristig in ein ganz anderes Programm umgewandelt? Das habe ich da damals bis 1995 zusammengeschrieben und hatte dann verschiedene Verlage angesprochen. Aber bis zum letzten Jahr hat sich dort keiner gefunden, der das veröffentlichen wollte. Nun hat sich die Rosa-Luxemburg-Stiftung von Sachsen erklärt, dort einen entsprechenden Druckkostenzuschuss zu geben und hat das Buch mit mir gemeinsam in die Öffentlichkeit gebracht.
Das erklärt die 25 Jahre Abstand. Die Motivation hast du schon ein bisschen rausgearbeitet. Wenn man diesen Abstand von 25 Jahren hat und nochmal Dinge liest, die man vor 25 Jahren geschrieben hat, geht es vielleicht, also kann ich mir das zumindest vorstellen, so, dass man denkt, naja, das würde ich jetzt anders schreiben oder das war überzogen. Gibt es Einschätzungen im Buch, die du anders siehst? Hast du sie verändert? Gibt es da eine Veränderung?
Also am Buch habe ich keine Veränderung vorgenommen, weil ich für mich beschlossen habe, auch mit denjenigen, mit denen ich es herausgegeben habe, es soll für seine Zeit stehen. Es ist damals geschrieben worden und dann hätte ich an einige Kapitel herangehen müssen. Also zum Beispiel gab es die Einschätzung, dass DT64 mitgezeigt hat, dass wenn man sehr geschickt politisch, parlamentarisch, aber auch außerparlamentarisch agiert, doch für entsprechende Veränderungen sorgen kann. Im Nachgang hat sich für mich gezeigt, dass so einfach Veränderungen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft doch nicht möglich sind und sehr oft starke politische Interessengruppen, auch Lobbyinteressen dahinter stehen, sodass man selten das Sinnvolle umsetzen kann.
Heiko Hilker war bundesweiter Koordinator der DT64-Freundeskreise. Einer, der damals ebenfalls Teil einer solchen Initiative gewesen ist, ist Alexander Pelemann, unter anderem Radiomacher auch bei einer Sendung von Korax, vor allem aber auch Herausgeber des Zonix-Magazins, ein Magazin, das sich vor allem mit Subkultur im Ostblock oder ehemaligen Ostblock auseinandersetzt. Wir hören mal Alex Pelemann mit seinem Blick auf DT64.
Also für mich war das die Lebensader der popkulturellen Information, einfach aus dem Grund heraus, dass ich 1986 mehr oder weniger zwangsweise zurück nach Torgelow musste, wo ich herkam, eine Kleinstadt im Nordosten, wo man eben nicht im Gegensatz zu Frankfurt Oder Westsender empfangen konnte und dann aus SFB die Independent Charts hören oder ähnliche Sachen, sondern man war dann auf DDR-Rundfunk angewiesen, zumindest wenn man auf UKW in einigermaßen Qualität empfangen wollte. Und DT64 entwickelte sich dann ja gerade zu einem spannenden Sender, also 86 ausgebaut, zu einem fast Vollsender mit diesen ganzen neuen Sendungen, Paroktikum und so weiter. Also den Sendungen, wo eben auch schräge Post-Punk, New Wave, Punk, Hardcore, was weiß ich was, Klänge abgebildet wurden, unter anderem eben auch aus der DDR, was Neues war. Und das war im Grunde mein einziger Zugang, den ich dann noch zur Popkultur hatte, auch als Informationsquelle. Es gab ja keine vernünftigen popkulturellen Printmedien, die jetzt eine wirkliche Relevanz hatten. Und das wurde dann also zu meinem Herzschlaggeber. Gerade mit Sendungen wie Paroktikum, also es waren, die Sachen waren mir so wichtig, dass ich sogar Konzerte verließ in Berlin, um dann unter anderem das Einschutz der Neubauten-Spezial beim Paroktikum zu hören.
Sagt Alex Pelemann über seine Beziehung zu DT64, ehemaliger Jugendradiosender. Wir haben weiterhin noch am Telefon Heiko Hilke. Heiko, im Gegensatz zu dem, was Alex Pelemann hier beschreibt, gibt es immer mal wieder die These, dass DT64 was anderes gewesen ist, nämlich, ich zitiere das, ein Farbtupfer ohne Wirkung. Was würdest du dem vielleicht entgegensetzen?
Für mich hat DT64 Wirkung zum einen dadurch, da ich mit Alexander Pelemann vergleichen kann. Ich habe in Dresden studiert und da war es das Programm, das ich hören konnte und das auch verschiedene Musikrichtungen wieder gespielt hat. Und besonders haben mich da auch die Spezialsendungen interessiert. Aus meiner Sicht ist DT64 Mitwirkung geblieben. Also DT64 hat gezeigt, was für ein Journalismus möglich ist, was unter den Bedingungen einer Pressefreiheit, insbesondere auch einer inneren Pressefreiheit möglich ist, weil die Journalistinnen und Journalisten von DT64 haben sich an einen ureigenen Auftrag des Journalismus gehalten. Also sie haben versucht, die Meinung, die Stimmung, die Auffassung in der Gesellschaft zusammenzutragen, an die Regierenden heranzutragen und das, wie die Regierenden darauf reagieren, es wieder zu spiegeln. Und sie haben es nicht bloß in einer Oberflächlichkeit getan, sondern sie sind aus meiner Sicht auch einem Vielfaltauftrag gerecht geworden, und zwar in der Art und Weise, dass sie bei den Informationen und Hintergründen eine Tiefe und Qualität geboten haben, Meinungsverschiedenheiten darzustellen, sodass man sich selbst eine Meinung bilden konnten. Also sie haben Standards für Journalismus gesetzt, und wenn man jetzt im Nachgang dort Sendungen hört, wie zum Beispiel die Politmagazinsendung Raschauer, die von 18 bis 19 Uhr lief, hat man doch Beispiele, wie Journalismus auch heutzutage noch gestaltet werden könnte. Sie hatten eine besondere Hörer-Macher-Beziehung. Also in einem Zeitalter, wo es noch keine sozialen Netzwerke gab, auf denen man kurz und direkt miteinander kommunizieren konnte, hat man aber miteinander kommuniziert, und der DT64-Freundeskreis aus Dresden hat jährlich Treffen organisiert von Macherinnen und Machern des Programms, als auch den Hörerinnen und Hörern, wo sich 300, 400, 500 Leute in einer Jugendfreizeiteinrichtung über ein Wochenende getroffen haben und zum einen über das Programm ausgetauscht haben, über ihre Ansprüche an politische Berichterstattung, aber auch an Musikberichterstattung, an Spezialsendungen und so weiter und so fort, aber auch gemeinsam Konzerte veranstaltet haben. Und für mich hat sich dort ein Umgang miteinander gezeigt, also auch sowohl zwischen den Macherinnen und Machern des Programms als auch zwischen den Aktiven in den Freundeskreisen. Es ging nicht darum, wer hat Recht, sondern machen wir etwas gemeinsam, und wir haben versucht, gemeinsam aus Erfahrungen zu lernen, also was funktioniert, auch mit welchen Aktionen kann man in die Öffentlichkeit gehen oder auch nicht. Also von der Warte aus würde ich sagen, DT64 hat etwas hinterlassen, und es gibt dort aus meiner Sicht einen sehr guten Kommentar einer Journalistin, damals der jungen Welt von Petra Hennecke, die deutlich machte, dass aus ihrer Sicht damals die DT64-Gemeinde Mut gemacht hat in Ost und West für alle Kämpfe, die gegen das eingefallene bundesrepublikanische System noch auszufechten sind, und wie man insbesondere bei diesen Kämpfen geschickt die übliche Mitte des Parlamentarismus, aber dazu auch die Mitte des Außerparlamentarismus nutzen kann.
In deinem Buch zitierst du auch, so lässt du auch die Junge Union zu Wort kommen aus dem Jahr 1992. Das gibt zumindest da die Verweise. die schreiben, dass der Sender, oder die, es gab eine Pressemitteilung mit Sicherheit, dass der Sender ein Sprachrohr der ehemaligen FDJ gewesen sei, dass man das mit aktueller Musik und poppiger Aufmachung nur kaschiert habe. Und dann, also 1992, sei man dazu übergegangen, ich zitiere das auch weiter, mit denselben Leuten wie damals nur negative Stimmung zu verbreiten und den bevorstehenden Weltuntergang zu suggerieren. Zum Beispiel der Landesvorsitzende der Jungen Union in Thüringen. Der Bundesgeschäftsführer der Jungen Union meinte, das ist ein Überbleibsel einer vergangenen Epoche, also DT64, der immer noch einer sozialistischen Ideologie nachtrauere. Wie seid ihr denn damals mit solchen Gegentönen von Seiten der Jungen Union umgegangen? Hat das eine Rolle gespielt?
Na, wir haben sie zur Kenntnis genommen. Es waren ja auch Auseinandersetzungen im politischen Raum und es waren ja nicht die Einzigen, die diese Sichtweisen mit eingebracht haben, aber vieles von dem, was sie dann sagten, stimmte ja auch nicht. Es waren ja nicht mehr dieselben Leute. Es war ja das erste Ost-West-Jugendradio, weil viele Leute aus westdeutschen Bundesländern rüberkamen und bei DT64 mitgemacht haben, schon 1990, 1991. Es gab Leute, die dort auch ihre Spezialsendung gekriegt haben und diese im Programm gemacht haben. Also es war nicht mehr der FDJ-Sender. Es waren natürlich Leute dabei, die damals, also vor 1989 auch, für DT64 gearbeitet haben und die auch in der Folgezeit weiter Journalismus betrieben hatten, aber und bei DT64 Journalismus gemacht haben. Aber wir haben ja mitbekommen aus unserer Sicht, wie sich der Journalismus von DT64 von 1988, 89 bis 90 wesentlich verändert hat. Und da war DT64 ja nicht das einzige Programm. Es war eines der frühesten Programme, das da wesentlich schneller Ansprüche von Journalismus erfüllt hat, die eben dazu geführt haben, dass das Programm im Gegensatz zu früher wesentlich höhere Reichweiten hatten. Zum Schluss hatte man Tagesreichweiten von über 50% in der Zielgruppe. 1987, 88 waren es 8%. Also es hätten ja nicht Leute das Programm gehört, wenn es nicht ihren Nerv getroffen, ihre Ansprüche getroffen hätte. Wenn man so weitergeht, könnte man jetzt bei einzelnen öffentlich-rechtlichen Sendern nochmal durchgehen, wer war denn damals bei DT64, und dann wird man feststellen, dass 2009 zum Beispiel Frank Eichmann für die ARD, für den MDR in Washington war und dort von der Inauguration von Obama berichtet hat. Andere waren Auslandskorrespondenten in der Sowjetunion, in Paris und so weiter und so fort. Das heißt, es gab doch eine ziemliche Breite von Journalistinnen und Journalisten, die dann den, ich sag mal, neuen Ansprüchen des Journalismus, der inneren Pressefreiheit, wie sie dann auch gefordert wurde, gerecht geworden sind in ihrer Berichterstattung.
Auch deswegen seid ihr in Dresden auf die Straße gegangen. Es sind einige tausend Demonstrierende zum Beispiel im November 91 zusammengekommen. Dann hat wenig später die damalige Hörfunkdirektorin erklärt, dass der MDR den Sender DT64 ein halbes Jahr auf den Frequenzen weiter ausstrahlen möchte. Und dann ein halbes Jahr später hat der MDR entschieden, dass man die Ausstrahlung auf UKW von DT64 beendet. Nochmal ein Jahr später hieß das Ganze dann Sputnik, heißt es ja auch noch heute. Ich habe noch ein kleines Zeitdokument rausgegraben, nämlich die finalen Worte von einem, den wir immer schon mal wieder hier in den letzten Minuten beim Namen gehört haben, nämlich von Lutz Schramm, der Sendungsmacher von Paroktikum, der das Ganze, ich glaube, es war im Februar 1993, wie folgt in seiner Sendung anmerkte. This is Rockin' Radio. Do it like this.
Konsequent. Und das war's, liebe Leute. Das Paroktikum stellt seine Arbeit ein. Nachdem ja bereits im Dezember 92 ein bisschen Schluss war, ist es nun ganz und gar geschafft. Das dröhnende Geschepper entarteter Kapellen aus Provinzen und Metropolen findet nicht mehr statt. Nicht mehr in dieser unästhetischen Ballung von 2 Stunden. Und da kann Herr ORB doch immerhin von einer gelungenen Leistung sprechen. Das Paroktikum hat ja einige Zeiten überlebt. Ich kann das auch gut verstehen, denn schließlich sind die paar Hörer und Hörerinnen lange kein Grund, all den Millionen anderen, die in dieser Zeit ihr großes Interesse an allgemeingültiger, angepasster Artigkeit pflegen wollen, eine Befriedigung ihrer Interessen zu versagen. Ihr, die ihr zuhört, zahlt vielleicht nicht mal Rundfunkgebühren oder kauft keine koffeinhaltigen Süßgetränke oder seht kein weltkulturelles Videoclip-TV. Vielleicht seid ihr sogar ein bisschen gebildet oder tolerant. Erstens Pfui und zweitens braucht ihr das Radio dann eigentlich doch überhaupt nicht. Lest einfach Wochenmagazine, kauft euch Bücher oder Schallplatten oder bleibt am besten ganz unter euch. Keiner will euch haben. Wenn ihr wenigstens ein bisschen marktwirtschaftliche Macht hättet, wie die Metal-Fans oder die Disco-Kids. Aber nichts von alledem. Der einzige Vorzug, den ihr ins Feld führen könnt, ist, dass ihr gern ein bisschen anders wärt. Für das ist kein Platz hier. Zumindest kein Sendeplatz. Zumindest kein zweistündiger. Da könnte ja jeder kommen. Es gibt ja auch keine Spezialsendung für Nazis oder Vietnamesen. Also Schluss damit. Wenn ihr wieder mal ein paar mehr seid und in Prozentpunkten abrechenbar, schreibt einfach einen Brief. Dann werden wir wieder etwas Sendezeit für euch akquirieren. Von irgendwas muss ja ein Sender wie unserer schließlich auch leben. Leute, der Intendant wohnt weit weg und seine Kollegen meistens auch und fliegen wird ja auch nicht billiger. Und die schöne neue Technik, die wir für besseres Senden bekommen werden, da könnt ihr dann saubere, cleane Sounds aus aller Welt hören. Aus New York und London und Hamburg und München und Berlin und Frankfurt am Main und New York und London und so weiter. Also schaltet das Radio immer schön ein, bezahlt eure Gebühren und macht bei den Umfragen immer das Kreuz an der richtigen Stelle. Dann können wir vielleicht nochmal miteinander reden, dann wird das vielleicht doch nochmal was. Alles andere ist wurscht und damit ist jetzt Schluss. Nehmt euch mal ein Beispiel an mir. Ich glaube nämlich an die Quoten. Ich weiß eine Menge über Mengen und weiß, dass das der gültige Schlüssel für den Erfolg ist. Und ich weiß, dass das alles stimmt. Und ich weiß, dass 2 mal 2 5 ist.
Ich hatte es schon Zeitdokument genannt, Lutz Schramm, seine finalen letzten Worte des Paroktikum Sendungsmachers von 1993. Bei manchen Aussagen denkt man heute vielleicht, naja, das hätte man auch anders formulieren können. Aber eine Sendung, die, das haben wir schon gehört, eine Sonderstellung eingenommen hat, vor allem was Subkultur anging, schon vor 1990. Heiko Hilke noch am Telefon. Ich habe es schon gesagt, bundesweiter Koordinator von Freundeskreisen von DT64, gegen die, die sich gegen diese Schließung, Abschaltung, gegen das Verstummen von DT64 engagiert haben. Heiko, letzte Frage, welche Auswirkungen hatte denn ja nicht nur die Erlebnisse um DT64, sondern vor allem auch das endgültige Aus von DT64 für ja viele Jugendliche, für die Leute um dich, auch für dich?
Es war ein schleichender Prozess. Es hat ja über Jahre gedauert, also erst hat der MDR übernommen, noch auf UKW ausgestrahlt, dann ging es auf Mittewelle. Man musste sozusagen entsprechende andere Empfangsgeräte sich besorgen, wenn man so nicht schon hatte. Das Programm änderte sich, weil der Wellenchef Michael Schiwak sagte, auf Mittewelle muss man ein anderes Programm machen. Dann Mitte 93 wurde das Programm erstens umbenannt, zweitens auf Satellit durch den MDR geschickt. Dann wurde das Programm nochmals verändert in der Ansprache und in der Anmutung. Also es war ein Wandlungsprozess und man kann es auch so beschreiben, dass die Enge und der Austausch zwischen den Macherinnen und Machern des Programms und den Freundeskreisen immer mehr aufhört. Es kamen neue Leute zum Programm dazu. Leute von den Freundeskreisen verabschiedeten sich, weil eben ihre Sendung nicht mehr zu hören war oder sie das Programm nicht mehr mittragen konnten. Es war letztlich im Nachgang geschrieben eine schleichende Abwicklung dessen, was DT64 war. Und da gab es natürlich zu verschiedensten Zeiten von Noten Äußerungen, also auch sich vom Programm zu distanzieren oder gegen das Programm zu demonstrieren. Manche sagten, sie waren enttäuscht. Ich habe es dann im Nachgang für mich mal so beschrieben, dass wir auch ein falsches Bild von der Wirklichkeit hatten, von den politischen Möglichkeiten, von den politischen Gestaltungsprozessen. Also die bundesdeutsche Medienwirklichkeit, die ARD-Anstalten, wurden über die DDR hinübergestülpt und dort hatten sich entsprechend die Programme einzupassen. Das haben die auch getan. Die Spielräume der Journalistinnen und Journalisten verengten sich wieder und damit kam es dann auch zu einer Entfernung zwischen den Hörerinnen und Hörern des Programms, des ehemaligen DT4 oder früheren DT64 und des Programms selbst. Aus meiner Sicht ist aber geblieben, dass Leute sich damals für das Programm eingesetzt haben, dass wir erkannt haben, wie bundesdeutsche Politik, wie bundesdeutsche Öffentlichkeit, wie bundesdeutsche Medien funktionieren, Einzelne sind dann im Nachgang in die Politik gegangen. Ich kenne eine Oberbürgermeisterin aus Eisenach, die in den DT64-Freundeskreisen in Thüringen ziemlich stark engagiert war. Andere sind in den Journalismus gegangen, die jetzt bei öffentlich-rechtlichen oder auch anderen Sendern arbeiten und dort immer noch ihre Zeit aus DT64 und für den Einsatz für DT64 im Hintergrund haben. Weitere haben Vereine gegründet, waren da kulturell aktiv. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, Zeitraum, wurde eine Generation geprägt, die weiß, dass Medien anders funktionieren können, dass Medien einen anderen Anspruch erfüllen können und die auch zumindest die Erfahrung haben, wie man auf die eine oder andere Art und Weise in dieser Bundesrepublik politisch etwas bewegen kann.